Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In 2 Wochen beginnt die Documenta in Kassel. Aber Katrin Lorch fragt schon heute in der Süddeutschen Zeitung, ob die Documenta, wenn sie eröffnet wird, überhaupt noch gesehen wird. Dieser Frage widmet die SZ eine Doppelseite und Lorch fasst die Lage mit folgenden Worten zusammen. Der Vorwurf ist heftig. Die Kuratoren seien antisemitisch eingestellt. Die Großausstellung boykottiere israelische Künstler. Zumindest distanzierten sich das kuratierende indonesische Kollektiv Ruan Rupa nicht ausreichend vom BDS, der Initiative Boykott, Divestment and Sanctions, die zum kulturellen Boykott Israels aufruft. Für die SZ-Autoren führen allerdings die Diskussionen vor der Eröffnung in die falsche Richtung. Die aktuelle Documenta versucht sich erneut an einer Verschiebung der Grenzen der Ästhetik hin zum Aktivismus. Deswegen hat man vor allem NGOs, Kollektive und Gruppierungen eingeladen, die sich als politisch und aktivistisch verstehen. Doch die gegenwärtige Skandalisierung hat weniger mit einer Debatte zu tun, denn mit einer öffentlichen Gesinnungsprüfung. Man fühlt sich erinnert an die nach Joseph McCarthy benannte Ära in den USA. Auch Hanno Löwy kommt in der SZ zu Wort. Er ist Direktor des Jüdischen Museums Hohenems sowie Präsident der Association of European Jewish Museums. Statt Gesprächsrunden auf der Documenta abzusagen, wie mit We Need to Talk bereits geschehen, fordert er das Gegenteil. Es muss darüber geredet werden, wo postkoloniale Bewegungen legitime Perspektivwechsel einfordern und wo sie selbst in die Falle kulturalistischer, verschwörungstheoretischer und auch antisemitischer Muster treten. Und es muss darüber geredet werden, wo der Kampf gegen Antisemitismus nur die Abwehr von legitimen Ansprüchen auf Anerkennung munitionieren soll. Einigkeit herrscht in den Feuilletons beim Abschied von FC Delius, den Tilman Krause in der Tageszeitung Die Welt den Chronisten der Bundesrepublik nennt. Für Gerrit Bartels vom Berliner Tagesspiegel war die Lautstärke das Markenzeichen des Autors Delius. Immer der Stillste zu sein, daraus hat Delius später eine Tugend gemacht, eine Wohltat im narzisstischen, lautsprecherischen Getriebe der Literatur. Und diese umgeleitet in seine Bücher mit ihrer ebenfalls leisen, aber immer der Sprache verpflichteten Genauigkeit. Dirk Knipphals von der Taz findet in der Trauer um FC Delius auch ein Erinnern an das spöttische Lachen. Ich wage sogar die Behauptung, Leitkultur in Berlin der Vor-68er Zeit war das Lachen, schrieb Delius in »Als die Bücher noch geholfen haben«. Tatsächlich funkelte in den Begegnungen mit ihm irgendwann oft auch ironischer Spott in den Augenwinkeln. Zu ironischem Spott lädt natürlich auch die virtuelle ABBA-Show in London ein, die Gina Thomas für die Frankfurter Allgemeine Zeitung besucht hat. Den Auftritt der ABBA-Tare beschreibt sie so. Wenn die 4 Musiker am Anfang wie aus der Unterbühne hochgefahren werden, zeichnen sie sich als geisterhafte schwarze Silhouetten gegen den Hintergrund ab, bevor ihnen die Farbenpracht der digitalisierten Phoenix-Kostüme von Dolce & Gabbana konkrete Formen verleihen. 5 Wochen haben sich die inzwischen über 70-jährigen Schweden vor 160 Kameras aus allen Winkeln filmen lassen, um an der Themse virtuell auftreten zu können. Aber eigentlich ist es ja interessanter, wer sich das anguckt. Thomas' Urteil ist gnadenlos. Ein Großteil der 3000 Menschen, die für ABBA Voyage in die futuristische ABBA Arena im Osten Londons gepilgert sind, ist faltig, grau und speckig geworden. Die 70er-Jahre-Modestücke, die viele aus dem Kleiderschrank ausgegraben haben, sitzen nicht mehr so ganz. Und bei den Schlaghosen und Pailletten-Minikleidern vom Kostümversand verraten die Rettungsringe, dass Wunschdenken mitunter über die Realität gesiegt hat. Egal. Wir wünschen für die folgenden virtuellen ABBA-Konzerte viel Vergnügen und möge der Takt mit euch sein.